Ja, ich darf mich auch, weil wir doch heute ein paar neue Gesichter haben, kurz vorstellen. Mein Name ist Jörn Wagner. Ich bin verheiratet mit Fülke, die Hauptleiterin dieser Gemeinde ist und auch Mitglied im Leitungsteam der Gemeinde, zusammen noch mit Katrin und Pascal. Und normalerweise findet ihr mich eher auch an dem Platz, weil ich Worship leite und Predigen mache ich nicht so häufig. So im Durchschnitt alle 3 Jahre mal ist Zeit für mich. Aber ihr findet Predigen von mir tatsächlich auf unserer Website, falls es euch interessiert. Und für heute habe ich den Eindruck gehabt, dass ich sprechen soll über so ein paar Grundlagen zum Thema Heiligen Geist. Was ist der Heilige Geist oder wer ist der Heilige Geist? Und warum setzen speziell ja auch wir so einen Fokus auf ihn? Und manche, die das vielleicht nicht so gewohnt sind, können auch denken, es ist vielleicht zu viel Fokus oder eine zu große Fixierung. Und warum ist das eigentlich wichtig, dass wir auch ja, den Heiligen Geist kennen und wissen, was er ist und tun kann. Und als Einstiegsbibelstelle, schlagt mal gerne auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine App. Nichtchristen gucken beim Nachbarn rein, ja? Oder an die Wand. Römer 5, Vers 5 aus der neuen Genfer Übersetzung. Ein kleiner Witz, den mein Jugendleiter immer gerne gemacht hat. Römer 5, Vers 5, ja, und in unserer, habe ich das falsch? Ah ja, genau, Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, mittendrin, und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, der auch sein Geist ist, und hat dadurch unser Herz mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Also durch den Heiligen Geist dürfen wir wirklich sicher sein und wissen, dass Gott uns liebt. Ja, der Heilige Geist ist Gottes Geist, wird auch im Alten Testament häufig so bezeichnet, ja, der Geist Gottes. Und es ist quasi ja auch ein Fest, das wir feiern für den Heiligen Geist, nämlich Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde auf die Jünger Jesu. Und dieses Fest wird auch häufig als die Geburtsstunde der Kirche bezeichnet, weil dann natürlich anfingen die Gemeinden sich zu treffen, weitere Menschen zu Jüngern zu machen. Sie gingen hinaus, redeten in verschiedenen Sprachen, die Menschen dann plötzlich verstanden, obwohl sie nicht deren Muttersprache sprachen. Und dadurch wurden viele zum Glauben geführt und dadurch wuchs die Gemeinde. Deswegen wird das gerne als Geburtsstunde der Kirche bezeichnet. Und wie ihr alle wisst, das steht hier in der Apostelgeschichte, also im Neuen Testament. Aber der Heilige Geist ist jetzt keine neutestamentliche Erfindung oder Erscheinung, die vielleicht nur im Neuen Testament bestimmt Wirkungsbereich bekommt, sondern der ist quasi von Anfang an mit dabei, denn es ist ja Gottes Geist. Ja? Also der Geist Gottes war schon ganz am Anfang dabei. Wenn ihr die Schöpfungsgeschichte kennt, wisst ihr, dass im 2. Vers der Bibel schon von Gottes Geist die Rede ist. Der schwebte nämlich über der noch jungen Erde. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ja? Und die Erde war in einem Zustand, wo sie wüst und leer war. Der Geist Gottes schwebte über der Erde. Und in der Vorbereitung habe ich was Interessantes gefunden, nämlich dieses hebräische Wort, was da steht für schweben, heißt in der verwandten Sprache Syrisch, er brütete über der Erde. Das hat mich sehr fasziniert, denn der Heilige Geist ist die lebensstiftende, lebensspendende Wesensart Gottes. Ja, über dieser noch jungen Erde, wo noch kein Leben drauf war, brütete er sozusagen das Leben aus. Und am Anfang ist von ihm die Rede und auch durchweg bis zum Ende eigentlich. Im letzten Kapitel des letzten Buches, in der Offenbarung, ist auch vom Geist Gottes die Rede, der gemeinsam mit der Braut ruft, komm. Und als Braut Jesu sind ja wir als seine Jünger gemeint. So. Und auch da ist vom Geist Gottes die Rede. Also ist der Heilige Geist gewissermaßen die Klammer um die gesamte Bibel. Er ist von Anfang bis Ende und mittendrin auch dabei. Ja, also Jesus, wenn man ein bisschen provokant sagen würde, kommt ja hauptsächlich in den Evangelien und den Briefen vor. Da ist von Jesus die Rede. Ja, in den Evangelien wird sein Tun bezeugt und in den Briefen wird das Ganze noch ein bisschen mehr aufgearbeitet für unseren Glauben. Auch in den Propheten ist von Jesus schon die Rede. Also ab Jesaja ist der Messias ja angekündigt, aber wir wissen, dass das Jesus ist. Da steht natürlich in der Bibel noch nicht der Name Jesus, da steht Messias. Und der Heilige Geist ist aber wirklich von Anfang bis Ende und durchgängig am Wirken. Es gibt auch jede Menge alttestamentarische Gestalten und Menschen, die vom Heiligen Geist als erfüllt bezeichnet werden. Ja? Also wir haben Josef oder Mose und Josua, von denen gesagt wird, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und taten deshalb, was Gott durch sie tun wollte. Ja? Also auch schon im Alten Testament ist Gottes Geist stark dabei zu wirken, durch Menschen, die sich ihm bereitstellen, dass er durch sie wirken kann. Daniel, ja, der mit Nebukadnezar da gerungen hat, dass sogar Nebukadnezar selber als Nichtgläubiger sozusagen, als Heide gesagt hat, oh, bei dem Mensch ist der Geist seines Gottes sichtbar. Ja. König Saul ist auch so ein Beispiel aus dem Alten Testament, über den auch der Geist Gottes kam. Wir kennen ihn hauptsächlich, glaube ich, so, zumindest ich, aus der Kinderstunde, so aus den Geschichten, als ein bisschen so der kleine Bösewicht, weil er ja David nach dem Leben auch trachtete. Ja. Aber König Saul war, bevor er quasi in diese Situation kam, war er auch durch und durch von Gottes Geist erfüllt und tat das, was Gott durch ihn tun wollte. David sowieso, ne? Auch in den Psalmen ist sehr oft davon die Rede, vom Geist Gottes, ja, nimm deinen Geist nicht von mir und so weiter. Also diese ganzen Personen waren durch und durch auch mit dem Heiligen Geist erfüllt schon damals. Der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit. Ja, wir glauben ja daran, dass Gott aus drei Wesenszügen besteht, aus drei Personen, Persönlichkeiten, Vater, Sohn, Jesus und dem Heiligen Geist. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass er jetzt die Nummer drei ist, weil er in dieser Dreierfolge, in der Trinität als drittes genannt wird. Das ist da keine Hierarchie irgendwie, nach dem Motto, der Vater ist der Beste und der hat dann Jesus gesandt, weil wir haben es ohne ihn nicht kapiert. Ja, der musste auf die Erde kommen, um uns zu demonstrieren, wie es geht. Und dann ist der Heilige Geist so unter ferner Liefen. Ja. Sondern die sind alle drei gleichwertige Wesenszüge Gottes. Ja. Das ist ein ganz eigenes Kapitel, Dreieinigkeit. Da gibt es wahrscheinlich dann mal eine eigene Predigtreihe drüber. Könnte man auch noch viel drüber erzählen. Heute will ich mich auf den Heiligen Geist eben fokussieren. Und dazu können wir auch dann in der Bibel noch lesen, Epheser 1, Vers 13 und 14, wieder aus der Neuen Genfer Übersetzung. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wow. Starker Vers, starke Verse. Also der Heilige Geist ist eine Anzahlung von Gott für uns, von unserem himmlischen Erbe. Was ist denn unser himmlisches Erbe? Naja, wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Ja, wir haben quasi alles, was Jesus an Fähigkeiten hatte, steht uns auch zur Verfügung. Und der Heilige Geist ist da die Anzahlung. Ja, wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden. Im Himmel geschieht der Wille Gottes vollständig und auf der Erde geschieht er noch nicht in Perfektion. Aber wir haben diese Anzahlung, den Heiligen Geist, mit dem wir das in Realität bringen können. Mit dem wir die Werke tun können, die Sachen ins Leben rufen können oder in Existenz bringen können, die Gott tun will auf dieser Erde. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt. Ja? Wenn wir uns zu Gott bekennen, wenn wir unser Leben Jesus geben, dann werden wir mit dem Heiligen Geist versiegelt, dass wir sein Eigentum sind. Und das weiß dann auch die unsichtbare Welt. Ja? Das ist dann wie so ein Marker, der gehört zu Jesus, das ist einer, ja, der ist versiegelt, der ist sein Eigentum. Natürlich gibt es immer mal wieder trotzdem auch Versuche, jemanden davon abzubringen und wieder auf die falsche Bahn zu führen. Das können wir aber eigentlich von uns aus nur selber entscheiden, dass wir uns wieder von Gott abwenden. Wir sind versiegelt. Wir sind mit dem Heiligen Geist als Eigentum Jesu markiert. Und das alles zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit. Das ist so der Grundstein dafür, was ja auch Teil unseres Glaubens ist. Ja, wenn wir eben errettet sind, dann haben wir den Heiligen Geist. Es gibt auch dann natürlich nochmal eine spezielle Form, die nennt sich Geistestaufe. Da gibt es bestimmt auch mal demnächst noch eine weitere Predigt dazu, vielleicht darf ich die sogar halten, wo dann nochmal speziell dem Heiligen Geist Raum gegeben wird, im Leben zu wirken. Aber es ist schon bei der Bekehrung quasi, empfängt jeder den Heiligen Geist, der sich zu Jesus bekennt. Punkt. Ist so. Ein kleiner Exkurs zu der Definition, die ich gefunden habe, als ich mich damit beschäftigt habe. Vor allen Dingen im Alten Testament, das ja auf Hebräisch verfasst wurde, steht für den Heiligen Geist das Wort Ruach. Und Ruach heißt Wind oder Hauch oder auch Atem, also Atem Gottes vor allen Dingen. Und wie ihr gerade schon gehört habt, es ist sehr onomatopoetisch, also es ist lautmalerisch. Ja? Der Ruach ist wirklich das, was Gott ausatmet. Wir haben auch in der Bibel häufig, ist die Rede von dem Odem, dem Atem Gottes, der Leben stiftet. Und das ist der Heilige Geist eigentlich. Ja? Das ist dieser Ruach. Und spannend ist, dass das grammatikalische Geschlecht dieses Wortes im Hebräischen weiblich ist. Ja, und manche sagen, dass, also der Heilige Geist ist die weibliche Seite Gottes. Jetzt werden vielleicht einige stutzen und sagen, wie, Gott weiblich? Geht das überhaupt? Der ist doch, wir reden doch von Vater, wir reden von Er. Gott ist doch männlich, oder? Naja, wir reden von Gott als Vater und sprechen auch mit Er an. Jesus war auf der Erde auch definitiv männlich. Aber was man auch berücksichtigen muss, ist, Gott schuf den Menschen als Abbild seiner selbst, als Mann und Frau. Schuf er sie, steht in der Bibel. Ja? Also wenn Gott sein Abbild als Mann und Frau schafft, dann muss es ja auch irgendwo etwas Weibliches in Gott geben. Der kann ja nicht vollständig nur männlich sein. So. Und das ist schon spannend, dass es da auch einen Wesenszug Gottes gibt und einen Teil Gottes, der auch so eine weibliche Seite hat. Ja? Wir lesen auch in der Bibel Sachen wie, ich habe mich wie eine Mutter um dich gekümmert oder, ne? Gott wird auch teilweise als wie eine Mutter oder unter Wehen, unter Schmerzen, Gebärschmerzen habe ich etwas gemacht, sagt Gott von sich. Ja? Also das ist ja eine zutiefst weibliche Fähigkeit oder Eigenschaft. Trotzdem werde ich auch jetzt im Weiteren schon wieder weiterhin von dem Heiligen Geist reden, also von ihm, denn im Deutschen ist das grammatikalische Geschlecht nun mal männlich. Ja? Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, was das Wesen Gottes ist. Wir müssen das einfach in unserer Sprache irgendwie entscheiden, wenn wir nicht das sagen wollen oder die Heilige Geistin oder solche komischen Formulierungen. Ja, und ich habe schon eingangs gesagt, wir in der Vineyard oder in generell charismatischen Bewegungen oder Zügen legen viel Wert vielleicht auf den Heiligen Geist. Andere Christen tun das nicht oder können mit dem Heiligen Geist auch nicht so viel anfangen. Ja. Und er kommt kaum vor. Warum ist das so? Es könnte sein, dass es vielleicht eher so die emotionale Seite ist, die manchmal ja angesprochen wird. Also einige, die ich kenne, die aus so einem Hintergrund kommen, erzählen dann häufig, dass es dann mehr Wert darauf gelegt wird, dass man mit seinem Geist und seinen Gedanken, seinen eigenen, die Gefühle unter Kontrolle hält. Und wenn man jetzt den Heiligen Geist einlässt, wer weiß, was dann passiert. Manche Leute machen ja dann auch komische Bewegungen vielleicht und so. Das will man alles gar nicht, das drückt man direkt weg. Aber wenn wir zu Gott eine vollständige Beziehung haben wollen, dann sollten wir meines Erachtens auch zu allen drei Teilen, allen drei Personen, allen drei Wesenszügen Gottes eine Beziehung haben. Wir brauchen eine gesunde Beziehung zum Vater, wir brauchen eine gesunde Beziehung zu Jesus und wir brauchen auch eine gesunde Beziehung zum Heiligen Geist. Und wir müssen ihn eigentlich genauso wertschätzen wie Jesus und wie den Vater. Auch von mir persönlich kann ich da sagen, dass es für mich eigentlich einer der wichtigsten Punkte ist in meinem Glaubensleben, Gott erfahren zu können oder erfahren zu haben. Also ich glaube, oder nein, ich kann mit Bestimmtheit sagen, ganz ehrlich, wenn Gott nicht erfahrbar wäre, dann wäre ich heute nicht mehr dabei. Dann wäre ich schon längst anderen Dingen verfallen, weil es Erlebnisse gab, wo ich tatsächlich zum Beispiel durch einen Song, der den Völke da mitgebracht hatte von der Konferenz, ein neuer Song, den ich noch nie gehört hatte, hat gesagt, du musst ihn dir unbedingt anhören. Wir haben ihn angemacht zu Hause in unserem Wohnzimmer und plötzlich habe ich ihn auch wirklich gespürt. Ja? Es geht nicht nur um Gefühle, ja, aber tatsächlich ist es ja so, wenn Gott erfahrbar ist und wenn es tatsächlich nicht nur auf den Kopf geht, geht es mehr auch, wie soll ich sagen, es wird einem deutlicher, dass tatsächlich ja Gott existiert und dass er genau so ist, wie in der Bibel beschrieben, wenn man ihn erfährt. Und das war eben bei mir so, dass ich vor 5 Jahren ungefähr, 4, 5 Jahren, tatsächlich so eine Phase hatte, wo andere Dinge mich mehr gezogen haben und ich das schon so ein bisschen auch, naja, nicht in Zweifel gezogen habe, aber ich rutschte halt immer mehr in Sachen, die mir, sag ich mal, mehr Spaß gemacht haben so. Und das war einer der Punkte, wo ich dann wieder dachte, nee, es ist eigentlich so toll, in Gottes Gegenwart zu sein, es ist so toll, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, das will ich nicht verlieren, das will ich nicht schleifen lassen und einfach durch Untätigkeit verlieren. An einer anderen Stelle habe ich auch im Auto mal Worship gehört auf dem Weg zur Arbeit und der Heilige Geist kam über mich und mir flossen richtig die Tränen runter und ich konnte kaum noch richtig steuern, sodass ich dann gesagt habe, nee, jetzt mach mal ein bisschen langsamer, wir müssen da hier noch irgendwo sicher ankommen. Aber das ist schon eine Erfahrung, die ich nicht vermissen möchte, die ich nicht missen möchte. Ja, also es ist einfach wirklich genial, mit Gott unterwegs zu sein, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und wie gesagt nochmal, da kommt es nicht darauf an, dass man tolle Gefühle hat. Das ist eine der Auswirkungen oder eine der Reaktionen des Körpers darauf. Aber eigentlich durch den Heiligen Geist gibt es die Gewissheit, dass Gott der ist, der sagt, der ist. Ja. So, da bin ich in meinem Skript. Ja, den Heiligen Geist, der ja ein Teil Gottes ist. Wie gesagt, ich laviere so ein bisschen darum herum, weil die Dreieinigkeit ist ja nicht so ganz scharf zu definieren. Es ist ein Geheimnis, ja? Wesenszug, Person, drei Personen und doch eins, singt der Albert Frey in einem Song. Ja? Aber tatsächlich ist es so, wir können ja auch den Heiligen Geist auch anbeten und zu ihm beten. Gesundheit. Wir können mit dem Heiligen Geist interagieren. Das ist nicht verboten oder so. Ja? Das ist etwas ganz Natürliches, mit Gott als Heiligem Geist auch Kontakt zu haben, ihn Sachen zu fragen. Und für unsere Kids ist das ganz natürlich. Das finde ich so stark, dass Nikolai auch, wenn er für jemanden betet um Heilung, direkt Heiliger Geist, komm, heile die Person oder so. Und selbst Lina hatte das jetzt letztens mal hingekriegt. Sie sagt immer segnen. Wenn wir für jemanden beten, sagt sie immer segnen. Sie will mit segnen. Und dann hatte sie tatsächlich auch mal für Nick, glaube ich, gebetet, der Schmerzen hatte und fing an mit, Haller Geist, mach gesund. Ja, also für Kinder ist das auch ein sehr natürlicher Zugang, zumindest wenn sie damit sich auseinandersetzen oder in dem Umfeld aufwachsen, wo das natürlich ist oder normal ist. Der Heilige Geist kann uns erfüllen oder will uns auch erfüllen. Und wir können unser Leben von ihm bestimmen lassen. Ja? Also wenn wir jetzt unsere eigenen Pläne irgendwie durchziehen, durchs Leben gehen, ja, okay, merken wir vielleicht irgendwann, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr aus unserer Kraft weiterkommen können. Und dann können wir sagen, Heiliger Geist, komm. Ja, das ist ein typisches Vineyard-Gebet. Ich lade euch auch einmal dazu ein bisschen zu recherchieren. Muttertag 1980, warum das so formelhaft jetzt quasi in der Vineyard auch irgendwo übernommen ist seit 40 Jahren. Aber Heiliger Geist, komm, ist tatsächlich ein wichtiges Gebet, um in seinem Alltag bestimmte Herausforderungen meistern zu können. Und jeder hat seinen eigenen persönlichen Zugang zu Gott. Ne? Wie ich schon gesagt habe, ist es wichtig, dass wir zur Gesamtheit Gottes eine Beziehung haben, zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Manche haben aus ihrer Historie her vielleicht eher die Beziehung zu Jesus, weil der ist so, ja, ich liebe Jesus, Jesus liebt mich und es ist alles gut und ja, der Vater ist vielleicht ein bisschen strafend, haben so manche im Kopf. Manchmal ist er auch sehr erzieherisch, ja, aber in Liebe. So kann auch jeder dann seinen persönlichen Zugang zum Heiligen Geist finden. Ein anderer Aspekt ist denn, wie jetzt quasi das zusammenhängt, die Dreieinigkeit Gottes mit unserem Wesen. Der Mensch besteht nämlich ja aus Leib, Seele und Geist. Das ist zumindest unsere Überzeugung. Und mit Leib ist da gemeint der natürliche Körper. Das kennt ihr alle. Das, was man morgens sieht, wenn man in den Spiegel guckt. Oder was einem manchmal wehtut, wenn man irgendein Zipperlein hat. Ich werde jetzt auch langsam so alt, dass das schon losgeht, ja. Ja, und Seele, das kennt man auch noch so. Das heißt, auf Griechisch ist das gleiche Wort auch Psyche. Das sagt vielleicht manchen noch mehr. Ich habe auf Wikipedia gefunden die Definition, das ist die Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge beim Menschen. Also alle Gefühle, alle geistigen Vorgänge, Verstand, Wille, Emotionen oder auch Gewissen, das ist alles unter dem Begriff Seele zu finden. Und was ist da nun der Geist? Naja, dazu habe ich gefunden bei Andrew Womack, der Geist ist der Teil von uns, mit dem Gott kommuniziert und durch den die Kraft Gottes zu uns fließt. Also wir können nicht mit unserem menschlichen Verstand mit Gott kommunizieren, sondern das ist der Geist in uns, der mit Gott kommuniziert. Da gibt es auch ein, ja, werden wir sicherlich auch nochmal aufgreifen, diese Dreiteilung des menschlichen Wesens. Denn das ist auch ein spannendes Thema, da nochmal tiefer einzusteigen. Aber der Geist ist eben das, was mit Gott kommuniziert, wo Gott wirken kann in uns. Der Pastor, der mit uns diese Gemeinde gegründet hat, Volker Schmieding, hat das als die USB-Schnittstelle zu Gott bezeichnet. Wobei ich es eher als WLAN bezeichnen würde, weil es ist ja drahtlos. Aber das nur als kleine technische Anmerkung. Ja. Und dadurch können wir auch mit unserem Geist und Gottes Geist können wir zusammenarbeiten und ihr kennt bestimmt die Redewendung eines Geistes sein. Ja? Also wenn Leute übereinstimmen, etwas zu tun, dann sagt man, sie sind eines Geistes. Sie haben dieselbe Zielsetzung, denselben Weg, den sie gehen wollen, dann sind sie eines Geistes. Und in 1. Korinther 6, Vers 17 lesen wir, wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, ja, WLAN, Access Point, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Das heißt, wir haben eine Verbindung zu Gott durch unseren Geist, mit Gottes Geist, also dem Heiligen Geist, und sind eines Geistes. Das steht auch in Römer 8, Vers 11 so. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Da haben wir wieder die lebensstiftende Wirkung des Heiligen Geistes. Er stiftet das Leben in uns. Unsere sterblichen, nicht toten, aber sterblichen Körper, ja, die irgendwann dem Zerfall anheimgegeben werden, die irgendwann zerfallen müssen, werden lebendig gemacht und können ewig leben durch den Heiligen Geist, der in euch wohnt. Ja? Also er wohnt in uns und dadurch können wir diese Dinge tun. Wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, dann leben wir im Einklang mit Gottes Willen. Oder umgekehrt, wenn wir den Willen Gottes tun wollen, dann müssen wir unser Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Was kommt denn dabei heraus, wenn man sich vom Heiligen Geist erfüllen lässt oder sein Leben leiten lässt? Nur Gutes, sagt der Leo. Super, richtig. Stimmt. Konkreter gibt es viele, viele Beispiele in der gesamten Bibel, Altes Testament, Neues Testament. Was dabei herauskommt, sind Prophetien, das Wort Gottes zu verbreiten, ja, also Evangelisation, Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Das war ja auch an Pfingsten eines der ersten Dinge, die passiert ist. Menschen haben erfahren, es gibt diesen Jesus, der ist ans Kreuz gegangen, der hat die Verbindung zu Gott wiederhergestellt und haben dadurch geglaubt, sind dadurch zum Glauben gekommen. Worte der Erkenntnis. Ja, also wenn jemand einen anderen Menschen nicht kennt, aber trotzdem ihm auf den Kopf zusagen kann, was in dem Leben los ist oder was sein Problem ist oder seine Probleme sind oder seine Krankheit, das kann der Heilige Geist eingeben. Das nennt man Worte der Erkenntnis. Dann auch so krasse Sachen wie Beamen, ja, wird auch durch den Heiligen Geist gewirkt. Von Philippus lesen wir, dass er, ich habe das nachgeschlagen, gute 20, 30 Kilometer an einen anderen Ort versetzt wurde, nachdem er dem sogenannten Kämmerer aus dem Morgenland gedient hat und den getauft hatte. Plötzlich war er weg, an einem anderen Ort, ja, durch den Geist. Jesus ist in die Wüste gegangen, er wurde geführt vom Heiligen Geist in die Wüste. Der hat gesagt, jetzt ist es dran, du musst jetzt in die Wüste gehen und da musst du ein paar Dinge tun. Und Jesus, weil er natürlich immer darauf gehört hat, was gerade dran ist, was der Vater tun will, was der Heilige Geist, wo er ihn hinleitet, ist dann in die Wüste gegangen. Und da wurde er vorbereitet auf seinen Dienst. Ganz oft natürlich auch Heilung. Da ist ganz viel davon die Rede, dass das durch den Geist Gottes passiert. Also nur gute Dinge, wie Leo sagt, die wir sicherlich auch alle wollen, passieren oder werden durch den Heiligen Geist gewirkt. Wenn ihr da näher einsteigen wollt, 1. Korinther 12, kann man eine sehr gute Auflistung finden, was da alles bei rauskommt. Also ich kann euch nur ermutigen, streckt euch danach aus. Falls ihr noch nicht eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist habt, solltet ihr die auf jeden Fall suchen und lasst euch täglich von ihm leiten. Sagt wirklich morgens schon, Heiliger Geist, ich will, dass du meinen Tag bestimmst. Das ist auch bei mir nicht unbedingt immer der Fall oder eigentlich eher weniger. Man ist doch sehr in seinem Alltag, ne, in seinem Terminkalender, in seinen To-Dos gefangen und hat selten diese Ausrichtung wirklich, Gott, was willst du eigentlich tun? Was ist dein Anliegen für heute? Aber da will ich euch ermutigen, tatsächlich verstärkt darauf zu hören, was ist denn gerade das, was du tun willst, Jesus, durch den Heiligen Geist. Galater 5, Vers 25, habe ich, glaube ich, nicht auf den Folien, aber ich lese es euch einfach nur vor. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen, sagt Paulus. Ja, das wollen wir auch. Und zum Abschluss noch 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Das klingt jetzt so ein bisschen, baut ihm keine Blockaden auf. In der Hoffnung für alle steht, was ich viel treffender finde, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. In Klammern, durch euch. So, das ist das, was ich euch mit ans Herz legen wollte heute. Und ja, vielleicht könnt ihr jetzt auch im Worship darauf antworten und direkt, ja, darauf eine Reaktion geben, dem Heiligen Geist sagen, dass er euch erfüllen soll, dass er euch leiten soll. Amen.